Anja Förster und Peter Kreuz. Hört auf zu arbeiten. Arbeit nervt. Mit diesem Motto scheinen heute viele Angestellte vor ihren Bildschirmen in den Großraumbüros zu sitzen. Und sie scheinen ja auch nicht komplett Unrecht zu haben, denn jeder von uns weiß aus eigener Erfahrung, was für eine Plackerei die Lohnarbeit manchmal bedeuten kann. Die gute Nachricht ist, schlechte Arbeit muss kein Dauerzustand sein. In diesen Blinks erfährst du, warum immer noch vorherrschende Denkweisen aus dem Mittelalter und der Zeit der Industrialisierung dafür verantwortlich sind, warum Arbeit so nervt. Entgegen dem Buchtitel muss das aber nicht bedeuten, dass wir alle die Hoffnung aufgeben und uns auf ein Leben in der Hängematte vorbereiten sollten. Denn es gibt eine Lösung, die gute und erfüllende Arbeit. Und sie ist gar nicht so schwer zu finden, wie mancher denken mag. Blink Nummer 1. Unsere Arbeitswelt ist von den Management- und Arbeitsmethoden der Industrialisierung geprägt. Es gibt Gewohnheiten, die sich hartnäckig halten. Dazu zählt etwa auch die Art und Weise, wie deutsche Vorgesetzte mit ihren Angestellten umgehen. Auch wenn wir längst im 21. Jahrhundert leben, gibt es immer noch erstaunliche Parallelen zwischen den Managementmethoden aus den Zeiten der Industrialisierung zu heute. Die Industrialisierung bezeichnet den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Sie nahm in Großbritannien im späten 18. Jahrhundert ihren Ausgang und erreichte Deutschland im frühen 19. Jahrhundert. Katalysatoren der Industrialisierung waren technische Erfindungen wie die Dampfmaschine, das explodierende Bevölkerungswachstum und der rasant steigende Export industriell hergestellter Güter. Vor allem in der Frühphase der Industrialisierung waren die Arbeitsbedingungen in den Fabriken menschenverachtend. Kinderarbeit, 90-Stunden-Wochen und fehlende Kranken- und Unfallversicherungen gehörten zum Alltag. Erst in der Hochphase der Industrialisierung ab 1870, unter dem Druck der aufkommenden Gewerkschaften und Arbeiterparteien, begannen Unternehmen, auf die Rechte und Bedürfnisse der Arbeiter einzugehen. In den Fabriken entstanden auch die Ursprünge des heutigen Managements. Aufseher und Werkmeister, mit anderen Worten Manager, mussten Arbeitskräfte einstellen, anlernen und an die strenge Fabrikdisziplin gewöhnen. Dabei gingen sie meist mit Zuckerbrot und Peitsche vor. Belohnungen, zum Beispiel Prämien, wechselten sich ab mit Abschreckung und Strafe, Geldstrafen und sogar körperlicher Züchtigung. Das Ziel des Ganzen? Den Widerstand gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu brechen. Auch wenn wir heute keine körperliche Züchtigung von unseren Vorgesetzten mehr zu befürchten haben, lässt sich der rote Faden vom Management der Industrialisierung bis zur Gegenwart deutlich erkennen. Die meisten Unternehmen sind noch immer stark hierarchisch organisiert. Aufgaben werden per Anweisung und Kontrolle verteilt, Mitarbeiter werden durch Zuckerbrot und Peitsche handhabbar, manageable gemacht. Auch die Art und Weise unserer Arbeit ähnelt noch sehr stark den Fließbandtätigkeiten der Industrialisierung. Sie ist durchgetaktet, normiert, fremdgesteuert. Jeder Einzelne bleibt austauschbar. Das würde sich bald ändern, auch wenn diese Änderung nicht lange Bestand hatte. Blink Nummer 2. Die 1980er Jahre bildeten einen tiefen Einschnitt in die deutsche Unternehmenskultur. Lange Zeit fußte das Verhältnis von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Deutschland auf folgendem Deal. Sei ein gutes Rädchen im Getriebe, dann kümmert sich das Unternehmen auch um dich. Seinen Ursprung hatte diese Vereinbarung in der Hochphase der Industrialisierung zwischen 1870 und 1914. Unternehmen begannen, ihren Arbeitern mehr zu bieten als einen mickrigen Lohn bei einer 90-Stunden-Woche. Renten und Krankenversicherungen wurden eingeführt. Werkssiedlungen gebaut und Betriebsschulen für die Kinder der Arbeiter eröffnet. Die Absicht hinter diesen Maßnahmen? Die Treue und Loyalität der Arbeiter gewinnen und sie dadurch langfristig an das Unternehmen binden. Eine entscheidende Rolle für diese Entwicklung spielten die in der Hochindustrialisierung entstehenden und sich rasant vergrößernden Gewerkschaften und Arbeiterbewegungen. Den Unternehmen blieb nichts anderes, als ihren Arbeitern entgegenzukommen. Andernfalls drohten ihnen Streiks oder Revolten. Lange Zeit hatte der Deal zwischen Unternehmen und Arbeitern Bestand. Wer gute Arbeit leistete und sich loyal in den Dienst des Unternehmens stellte, wurde mit Sicherheiten wie steigenden Löhnen oder Betriebsrenten entschädigt. Doch mit dem Aufstieg der Börsen und internationalen Finanzmärkte in den 1980er Jahren änderte sich die Situation grundlegend. Statt ihren Angestellten fühlten sich die Unternehmen immer mehr ihren Aktionären verpflichtet. Die Folgen? Um die Gewinnerwartungen der Aktionäre zu bedienen, hielt ein hoher Kosten-, Effizienz- und Leistungsdruck in den Unternehmen Einzug. Rationalisierung, Umstrukturierung oder Kostensparprogramme fanden ihren Weg nicht nur in den Wortschatz der Manager, sondern wurden zur gelebten Realität. Produktionsstätten wurden ins Ausland verlegt, Arbeitsplätze gestrichen, verdiente Mitarbeiter gnadenlos gekündigt, wenn es dem Firmenprofit zuträglich war. Der Deal, der zwischen Unternehmern und Mitarbeitern in der Hochphase der Industrialisierung geschlossen wurde und rund 100 Jahre lang die Unternehmenskultur in Deutschland prägte, wurde in den 1980er Jahren beendet. Heute müssen wir mit den Folgen leben. Blink Nummer 3. Unser Bildungssystem setzt sich aus Puzzleteilen der letzten 800 Jahre zusammen. Wenn du denkst, dass unsere Arbeitswelt auf veraltete Prinzipien zurückgreift, dann solltest du dich jetzt gefasst machen. Denn unser deutsches Schulsystem ist genauso veraltet, wie es sich manchmal anfühlt. Und seine Geschichte ist über 800 Jahre alt und nahm seinen Anfang im Mittelalter. Werfen wir einen genaueren Blick darauf. Die Wurzeln unseres Schulsystems reichen bis zu den katholischen Lateinschulen des Mittelalters. Frontalunterricht, standardisierter Lernstoff und Auswendiglernen standen schon damals auf der Tagesordnung. Selbst die räumliche Gestaltung der Klassenzimmer mit Pult und Tafel sowie Zweiertischen für die Schüler, wie sie auch heute noch üblich ist, wurde bereits in den alten Lateinschulen verwendet. Die nächste entscheidende Etappe in der Entwicklung des deutschen Schulwesens war die Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Sie wurde vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1717 veranlasst. Eine Schulpflicht für Kinder aller Gesellschaftsschichten, kostenlos und finanziert aus Steuergeldern, war damals ein revolutionärer Ansatz. Doch steckte dahinter auch ein knallhartes Kalkül. Die Kinder sollten zu gehorsamen Bürgern und die Jungen zu guten Soldaten geformt werden. Eine weitere wichtige Etappe war die humanistische Bildungsreform im 19. Jahrhundert in Preußen. Angetrieben wurde sie von dem berühmten Gelehrten und damaligen preußischen Bildungs- und Kultusminister Wilhelm von Humboldt. Die elementaren Bausteine seiner Bildungsreform sind auch heute noch gültig und bestimmen maßgeblich den Schul- und Universitätsalltag. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Gliederung in Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Universitäten, an denen Forschung und Lehre betrieben wird. Auch unser heutiges Abitur, das als Zulassung für die Uni gilt, basiert auf der von Humboldt entworfenen Maturitätsprüfung. Zusammenfassend können wir sagen, dass sich unser heutiges Schulsystem aus drei historischen Puzzleteilen zusammensetzt: den mittelalterlichen Lateinschulen, der Einführung der allgemeinen Schulpflicht und der Humboldtschen Bildungsreform. Blink Nummer 4. An deutschen Schulen wird mit veralteten Methoden das falsche Wissen gelehrt. Wir wissen also jetzt, wie viel Staub sich auf unserem Schulsystem angesammelt hat. Angesichts dieser veralteten Strukturen sollte man schon einmal nachfragen dürfen. Ist die deutsche Schule noch der richtige Ort, um unsere Kinder auf das Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert vorzubereiten? Die wenig überraschende Antwort: Nein. An deutschen Schulen wird mit veralteten Methoden das falsche Wissen vermittelt. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, wie viel Bedeutung immer noch dem Frontalunterricht zukommt. Der Lehrer steht und spricht vor der Klasse, bestimmt, wer drankommt und was richtig und falsch ist. Es handelt sich um eine hierarchische Wissensvermittlung, die aus den mittelalterlichen Lateinschulen stammt und kaum Platz für selbstständiges Denken lässt. Ein ebenso großes Problem ist die Fixiertheit auf reine Wissensvermittlung. Zur Schule gehen bedeutet in Deutschland, Informationen eingetrichtert zu bekommen. Andere wichtige Eigenschaften wie Kreativität, emotionale Intelligenz oder ästhetische Bildung werden vernachlässigt. Ebenso problematisch ist das Dogma der wirtschaftlichen Nützlichkeit. Mathematik, Naturwissenschaften und Sprachen werden als wichtiger, weil wirtschaftlich nützlicher angesehen und genießen einen höheren Stellenwert als Fächer wie die Geisteswissenschaften, Kunst und Sport. Schülern wird so von vornherein eingeimpft, was gut bzw. schlecht für sie ist. Sich eine eigene Meinung zu bilden, indem man vorurteilsfrei allen Fächern begegnet, ist kaum möglich. Wir lassen unsere Kinder und damit die Zukunft unseres Landes ein Bildungssystem durchlaufen, das sich auf strengen Hierarchien, Auswendiglernen und vermeintlicher Nützlichkeit gründet. Ein Schulsystem, das sich seit dem 19. Jahrhundert kaum verändert hat und immer noch Züge der alten Lateinschulen des Mittelalters trägt. Kreativität, freies Arbeiten und Eigenverantwortlichkeit werden unserem Nachwuchs systematisch abtrainiert. Früher im Industriezeitalter mögen diese Eigenschaften für eine erfolgreiche Arbeit von geringer Bedeutung gewesen sein. Doch heute, in der Wissens- und Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts, werden sie immer wichtiger. Blink Nummer 5. Wir arbeiten immer mehr und verdienen immer weniger. Arbeit war wohl noch nie einfach. Niemand will mit einem Bauern im Mittelalter oder einem Fabrikarbeiter aus dem 19. Jahrhundert tauschen. Aber auch die moderne Arbeitswelt ist kein Zuckerschlecken. Sie konfrontiert uns nämlich mit einer besonders unangenehmen doppelten Entwicklung. Sie fordert nicht nur bloß immer mehr Leistung und Effizienz von uns, sie wird zudem auch noch immer unsicherer und unbeständiger. Während die Generation unserer Eltern und Großeltern ihr ganzes Berufsleben meist in derselben Firma verbrachten, wechseln wir heutzutage unsere Jobs öfter als unsere Frisuren. Alle paar Jahre heißt es, neuer Job, neue Stadt, neues Team, neuer Chef. Diese Entwicklung ist nicht grundsätzlich verkehrt. Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht mit wenig zufrieden geben, Erfahrungen sammeln wollen und an neuen Aufgaben interessiert sind. Doch meist ergeben sich unsere Bastelbiografien nicht aus unseren eigenen Wünschen, sondern sind Ergebnisse der modernen Arbeitswelt, in der Re- und Umstrukturierungen in Firmen und befristete Arbeitsverhältnisse zum Normalzustand geworden sind. Die wenigsten können sich noch sicher sein, ob sie ihren Job in ein paar Monaten noch ausüben werden. Dabei stehen Arbeitsaufwand und Einkommen oft in keinem gerechten Verhältnis mehr zueinander. Trotz einer 50-Stunden-Woche in einem qualifizierten Job kommen viele mit ihrem Gehalt kaum über die Runden. Und Menschen, die als Billiglöhner, in Minijobs oder als Langzeitpraktikanten arbeiten, schaffen noch nicht einmal das. Früher, konstatiert der Zukunftsforscher Horst Opaschowski, waren wir arm, wenn wir keine Arbeit hatten. Heute dagegen sind wir arm, obwohl wir arbeiten. Dabei handelt es sich nicht nur um eine finanzielle, sondern auch um eine Lebensarmut. Eine Armut also, die sich aus verpassten Lebenschancen speist. Mehr Arbeit bedeutet weniger Freizeit. Und weniger Freizeit bedeutet, auf Dinge verzichten zu müssen, die man gerne macht. Zeit mit Freunden und Familie verbringen, ins Theater gehen oder einmal länger als eine Woche in den Urlaub fahren. Blink Nummer 6. Die Wirtschaft der alten Schule basiert auf Hierarchie und Effizienzdenken. Viele Unternehmen werden noch immer nach Prinzipien geführt, die aus der Mottenkiste der Unternehmenskultur stammen. Sie lassen sich als die Anhänger der alten Schule der Wirtschaft bezeichnen. Welche Prinzipien sind diesen Unternehmen wichtig? Zum einen sind sie hierarchisch organisiert. Über jedem Mitarbeiter steht ein Vorgesetzter. Arbeitsfelder sind nach ihrer Wichtigkeit von oben nach unten geordnet. Innerhalb der Hierarchie herrschen die Umgangsformen der Anweisung und Kontrolle. Mitarbeiter werden wie kleine Kinder behandelt, die Fähigkeit zu eigenständigem Handeln wird ihnen abgesprochen. Effizienz und ihre Facetten wie Prozessoptimierung und Standardisierung sind das Schmieröl, das die Unternehmensmaschine am Laufen halten soll. Effizienz bedeutet, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag zu optimieren. Widerstand, Zeitverlust und Überfluss sind die Todfeinde der Effizienz. Mitarbeiter, die anderer Meinung sind als ihre Vorgesetzten, Dinge in Frage stellen oder eigene Wege der Arbeitsgestaltung verfolgen, sind, für die Anhänger der alten Schule, nicht effizient und somit unerwünscht. Prozessoptimierung hat die perfekte Koordination aller Arbeitsschritte zum Ziel. Wie der Reifenwechsel einer Formel-1-Crew soll auch die Arbeit im Unternehmen funktionieren. Perfekt abgestimmt bis auf den letzten Millimeter und die letzte Millisekunde. Standardisierung hat dagegen zum Ziel, das Arbeitsergebnis unabhängig von den ausführenden Akteuren zu machen. Dafür wird die Arbeit in kleine, normierte Schritte zerlegt, die so einfach sind, dass sie praktisch von jedem ausgeführt werden können. Ein Unternehmen funktioniert dann im Idealfall wie eine Fast-Food-Kette. Der Hamburger schmeckt immer und überall gleich. egal wer in der Küche steht. Blink Nummer 7. Kosten und Zeitdruck sind die Feinde erfolgreicher Arbeit. Wie du gesehen hast, schleppen wir in unserer Arbeitswelt immer noch so einige historische Altlasten mit uns herum. Wir klammern uns immer noch an althergebrachte Mythen in unserem Unternehmensalltag. Um wirklich produktiv und erfolgreich zu arbeiten, müssen wir sie jedoch aus dem Arbeitsleben verbannen. Dazu gehört zum Beispiel der je günstiger, desto besser Mythos. Minimaler finanzieller Aufwand, maximaler finanzieller Erfolg. So lautet das Credo vieler Unternehmen. Anhänger dieser Art übersehen jedoch, dass man Zeit, Geld und Ideen investieren muss, um innovativ zu sein und die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Kaum ein bahnbrechendes Produkt in der Geschichte der Wirtschaft wurde je zu einem Discountpreis entwickelt. Ein weiterer Irrweg ist der je schneller, desto besser Mythos. Schnelligkeit wird in vielen Unternehmen als Wert betrachtet. Wer schnell arbeitet, arbeitet gut. Wer langsam arbeitet, macht etwas falsch. Das Fatale an dieser Haltung ist aber, sie führt erstens zu Aktionismus und Kurzsichtigkeit. Anstatt das Wichtige zu erledigen, stürzen wir uns aus Zeitdruck auf das Dringende. Am Ende des Tages haben wir so vielleicht viel unnützen Kleinkram weggetragen, es aber versäumt, uns überhaupt Zeit für die wirklich großen Brocken zu nehmen. Zweitens erstickt eine solche Einstellung jegliche Kreativität. Kreativität ist wie eine Blume, die wachsen und gedeihen muss. Und wie jede Blume braucht sie ihre Zeit, um zu voller Blüte zu gelangen. Mit anderen Worten, Kreativität lässt sich nicht planen und beschleunigen, sie funktioniert nicht unter Zeitdruck. Drittens verleitet der Zwang, schnell zu sein, zu Multitasking. Um unsere Aufgaben schneller zu erledigen, versuchen wir sie gleichzeitig zu bearbeiten. Es ist jedoch wissenschaftlich erwiesen, dass unser Gehirn nicht zum Multitasking geeignet ist. Es macht uns schlicht ineffizient. Das menschliche Gehirn kann sich zu einem Zeitpunkt auf eine komplexe Aufgabe konzentrieren. Jede zusätzliche Aufgabe stört nur und mindert die Leistung. Blink Nummer 8. Zeitgemäße Unternehmen müssen die Prinzipien der alten Schule über Bord werfen. Die Wirtschaft der alten Schule, die auf Hierarchien und Effizienzdenken aufbaut, ist nicht grundsätzlich schlecht oder pauschal zu verurteilen. Früher stand sie für einen disziplinierten, effizienten Betrieb und konnte beträchtliche Erfolge einfahren. Doch heute sind ihre Prinzipien und Methoden weder zeitgemäß noch erfolgversprechend. Ein entscheidender Grund dafür ist der radikale Wandel, den unsere Gesellschaft gegenwärtig vollzieht. Der Motor dieses Wandels ist die digitale Revolution. So gut wie alle Deutschen nutzen inzwischen das Internet. Beinahe 100% aller Informationen weltweit werden digital gespeichert. Noch nie war es in der Geschichte der Menschheit so einfach, an Wissen zu gelangen. Und noch nie war es so einfach, mit anderen Menschen so schrankenlos zu kommunizieren. Die digitale Revolution wälzt all unsere Lebensbereiche um und verändert damit auch grundlegend die Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Unternehmen, die im digitalen Zeitalter erfolgreich sein wollen, müssen sich den Zeichen der Zeit stellen. Sie müssen ihre Vertriebswege ändern, nach neuen Werbekanälen Ausschau halten und vor allem auf die veränderten Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Doch neue Wege lassen sich nur mit mutigen, leidenschaftlichen und kreativen Mitarbeitern erschließen. Diese Eigenschaften sind wertvolle, ideengenerierende Kraftstoffe und unabdingbar für die erfolgreiche Zukunft eines Unternehmens in der digitalen Welt. Wie können Unternehmen diese Eigenschaften fördern? Zuallererst müssen die Prinzipien der alten Schule über Bord geworfen und durch neue ersetzt werden. Hierarchien gilt es, durch gleichberechtigte Partizipation abzulösen. Weisungen und Kontrolle müssen selbstbestimmter Arbeit weichen. Standardisierung und Prozessoptimierung müssen der Kreativität und dem Vertrauen Platz machen. Blink Nummer 9. Schlechte Arbeit wird von außen motiviert, gute von innen. Wir arbeiten hart, präzise, gewinnbringend. Wir klettern die Unternehmensleiter nach oben, die monatlichen Gehaltseingänge steigen regelmäßig, wir fahren einen teuren Dienstwagen. Wir haben schon das eine oder andere dicke Geschäft an Land gezogen. Unsere Chefs sind zufrieden mit uns. Ist also das, was wir leisten, gute Arbeit? Meist lautet die Antwort: Nein. Wenn unsere Arbeit allein darauf ausgerichtet ist, den Umsatz zu steigern, unserem Chef zu gefallen, soziale Anerkennung zu gewinnen oder reich zu werden, dann handelt es sich nicht um gute Arbeit, sondern um schlechte. Der feine Unterschied zwischen guter und schlechter Arbeit liegt in der Motivation, die uns antreibt. Ist es das Geld, die Anerkennung, oder ist es die innere Motivation, unabhängig von äußeren Reizen? Gute Arbeit, so die Antwort, fußt auf intrinsischer Motivation, also Motivation aus uns selbst heraus. Schlechte Arbeit dagegen wird von externen Anreizen angetrieben. Intrinsisch motivierte Arbeit bedeutet, aus freien Stücken und eigenem Antrieb zu arbeiten. Dies trifft auf den Musiker zu, der mit Begeisterung Saxophon spielt, auf den Programmierer, der voll Leidenschaft Software entwickelt, oder den Verkäufer, der enthusiastische Gespräche mit Kunden führt. Sie eint, dass sie nicht durch äußere Belohnungen motiviert werden, sondern durch den Spaß und die Erfüllung, die ihnen ihre Tätigkeit bietet. Extrinsisch motivierte Arbeit wird dagegen von der Hoffnung auf konkrete Vorteile oder Belohnungen von außen angetrieben. Der Musiker will Geld einnehmen, der Verkäufer in die Geschäftsführung aufsteigen und der Programmierer in der Szene anerkannt werden. Viele Menschen suchen heutzutage gute Arbeit abseits der klassischen Unternehmenskarriere, indem sie ihr Ding machen. Sie werden selbstständig und leben ihre Träume vom eigenen Startup, Café oder Schallplattenladen. Welchen Weg sie auch einschlagen, sie suchen nach einer Arbeit, die sie von innen motiviert und nicht von außen steuert. Blink Nummer 10. Auch mein Dingmacher müssen sich den Erfordernissen des Marktes stellen. Mach, was du liebst. Mach dein Ding. Versuch nicht von äußeren Reizen abhängig zu sein, sondern deinen eigenen, selbstgewählten Weg zu gehen. So lauten die ersten Schritte zu einem erfüllten und glücklichen Berufsleben. Doch das sind nur die ersten Schritte. Und vor uns liegt noch ein langer Weg. Auf diesem Weg müssen wir essen, trinken, unsere Krankenversicherung zahlen und unseren Laptop ersetzen, falls er kaputt geht. Viele Menschen, die sich von der klassischen Arbeit abwenden, um sich einer erfüllenderen zu widmen, glauben, damit sei schon alles getan. Wenn aber die Miete nicht mehr bezahlt werden kann und der Kühlschrank leer ist, nützt die Freude an der Arbeit nichts. Wer sich also zum Beispiel selbstständig macht, um sein Ding zu machen, darf nicht die Augen vor den Erfordernissen des Marktes verschließen. Sein Angebot muss auf eine Nachfrage treffen. Das, was er tut, muss auch anderen Menschen gefallen. Er ist genauso auf die Resonanz und Honorierung des Marktes angewiesen wie das Unternehmen, das er zuvor verlassen hat. Was benötigt ein Mein-Ding-Macher also, um zu Erfolg zu kommen? Ein Geheimrezept gibt es nicht. Die Wege zum Erfolg sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie zu gehen versuchen. Und doch können einige Eigenschaften dabei helfen, den Marsch besser zu bewältigen. Dazu gehören Zielstrebigkeit, Leidenschaft, Offenheit, Hartnäckigkeit und Ausdauer. Die gute Nachricht ist, dass sich diese Verhaltensweisen oft ganz von selber einstellen, wenn man nur mit genug Leidenschaft bei der Sache ist. Was ja genau das ist, was vielen in ihrem Angestelltenleben gefehlt hat. Blink Nummer 11. Gute Arbeit wird zu bedeutsamer Arbeit, wenn sie für mich und andere Bedeutung erzeugt. Wer wirklich unglücklich mit seinem Beruf ist, hat häufig das Gefühl, dass seine Arbeit keinen wirklichen Unterschied macht, dass sie letztendlich bedeutungslos ist. Gute Arbeit hingegen zeichnet sich eindeutig dadurch aus, dass sie etwas von Bedeutung erschafft. Was aber bedeutet dieses große Wort? Was ist bedeutsame Arbeit? Sie erfüllt drei Kriterien. Sie bewirkt Resonanz bei anderen Menschen, sie ist schöpferisch und sie macht einen Unterschied. Resonanz kennt viele Facetten. Sie kann sich in Form von Geld äußern. Menschen sind bereit, für ein Angebot zu bezahlen. Sie kann sich aber auch auf einer subtileren, emotionalen Ebene abspielen. Etwa wenn ein Arzt seinem Patienten Trost, Hoffnung und Stärke spendet oder wenn ein Musiker sein Publikum mit einem Stück verzaubert. Bedeutsame Arbeit findet immer einen Widerhall bei anderen. Sie verklingt nicht ungehört, sondern berührt und bewegt. Schöpferisch tätig zu sein heißt, etwas Einzigartiges zu tun. Dazu muss man kein Künstler sein. Schöpferisch tätig kann man auch bei einer Verkaufspräsentation, einem Vortrag oder der Konzeption eines PR-Konzepts sein. Das Wesen schöpferischer Arbeit lautet, dass sie nicht einfach nur einer vorhandenen Routine folgt, sondern Neues schafft. Bedeutsam ist unsere Arbeit aber auch, wenn sie uns das Gefühl gibt, einen Unterschied zu machen. Dabei ist es egal, wie klein oder fein dieser Unterschied ist und ob er nur in einem kleinen Rahmen für wenige Menschen stattfindet. Um bedeutsame Arbeit zu machen, müssen wir keine Künstler, Rockstars oder Biobauern werden. Wir müssen uns auch nicht selbstständig machen oder ein Startup gründen. Bedeutsame Tätigkeiten lassen sich in jedem Arbeitsalltag finden. Wir müssen sie nur suchen und um sie kämpfen. Vielen Dank, dass du dir die Blinks zu Hört auf zu arbeiten von Anja Förster und Peter Kreuz angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Unsere Arbeits- und Ausbildungswelt ist von Methoden geprägt, die den Erfordernissen unserer heutigen Zeit nicht mehr gerecht werden. Grundsätzlich fehlt die Bereitschaft, auf Eigenschaften wie Kreativität, Mut und Leidenschaft zu setzen. Um ihre Zukunft erfolgreich zu gestalten, müssen sich Unternehmen von altgedienten Arbeitsprozessen verabschieden. Jeder Einzelne von uns sollte darüber hinaus von äußeren Anreizen wie Geld, Macht oder Status Abstand nehmen und stattdessen aus Überzeugung und Leidenschaft arbeiten. Nur so finden wir persönliche Erfüllung in unserer Arbeit. Hast du ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Hört auf zu arbeiten als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.